Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Heute gehen wir ins Kino. Die Segeljungs mit null Ahnung um die Welt heißt der Film, den wir uns heute angucken. Aber vorher sprechen wir natürlich noch mit den Segeljungs. Tim Hund und Vincent Gollmann sind am Mikro. Jungs, erstmal herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Ja, hi, danke.
Schön hier zu sein.
Danke für die Einladung.
Ihr werdet gerade so komplett durch die Medien gereicht. Ist es ein bisschen so, dass es auch irgendwann nervt? Oder sagt ihr so, nee, ist gerade geil, ist eine tolle Zeit?
Es hängt sehr vom Interview ab, würde ich sagen.
Danke, das setzt mich ein bisschen unter Druck.
Das ist eine hohe Latte, die wir hier setzen. Nein, gar nicht. Aber ich würde sagen, es gibt schon bessere Fragen und schlechtere Fragen. Aber meistens macht es schon Bock.
Ich finde auch, es macht Spaß eigentlich, aber man dreht sich natürlich sehr viel um sich selbst und erzählt sehr viel immer halt ja aus dem eigenen Leben. Kann teilweise irgendwann so ein bisschen repetitiv werden für sich selbst, aber man ist auch immer wieder überrascht, dass dann doch irgendwie neue Fragen aufkommen, die man noch nicht gehört hat. Also
manchmal kommt so eine Frage, die einen dann überrascht und dann macht das auf jeden Fall schon mal einiges aus.
Ja. Ich gebe mir Mühe.
No pressure.
Da ich Journalist bin, auch Kinofilme gemacht habe, weiß ich auch, dass man so bestimmte Hooklines braucht und so. Und deshalb ist meine Frage gleich am Anfang so, seid ihr wirklich mit null Ahnung los oder ist das dann, um so eine gewisse Fallhöhe zu schaffen?
Das stimmt eigentlich schon ziemlich genauso. Also der Einzige, der so ein bisschen Ahnung hatte, war Tim. Der hatte wie viele Wochen Segelerfahrung, Tim? Eine Woche?
Zwei Wochen im Charter-Turn.
Ja. Genau. Und der Rest eigentlich, wir waren wirklich komplett blutige Anfänger. Also ich würde sagen, wir waren alle komplette Anfänger. Tim war der Einzige, der mal davor auf einem Segelboot war.
Ich würde jetzt auch sogar im Nachhinein sagen, dass es noch klarer geworden ist, so mit ein bisschen Erfahrung und ein bisschen der Erkenntnis darüber, was alles schiefgehen kann, ist noch absurder, dass wir wie wieder losgesegelt sind, sondern wir sind einfach drauf los und wird schon.
Ihr seid auf Bad Tölz in Bayern. Ja, da gibt es jetzt ja auch keine größeren Gewässer, soweit ich das weiß. Woher kam die Idee? Also man segelt ja nicht einfach los. Ja. Das ist ja eine Idee, die irgendwo geboren wird.
Ja, also ich habe die Idee einmal in den Raum geworfen. Erstmal wollten wir als Gruppe zusammen auf Reisen gehen. Das war unser Ansporn und das ist gar nicht so leicht, als Gruppe reisen zu gehen. Es gab dann verschiedene Ideen und ich habe dann die Idee mit dem Segelboot reingeworfen. Und das ist einfach so cool, weil man hat so sein Zuhause dabei, die ganze Basis und kann aber auch einfach sich frei auf den Ozean sozusagen bewegen. Und das hat uns einfach so gepackt. Die Idee war erst zusammen reisen und dann kam das Segelboot als Fortbewegungsmittel dazu.
Ihr seid ja auch vorher schon ganz schön viel miteinander gereist und habt auch schon so ein paar Abenteuer erlebt. Und dann ist Segeln eventuell auch die logische Konsequenz, das verstehe ich. Aber ich hatte so eine Idee auch, aber ich habe es nicht hingekriegt, weil wir hatten damals keine Kohle dafür. Ja, weil so ein Segelboot, du musst ja mal locker 20.000 Euro hinlegen, damit du überhaupt zu viert segeln kannst.
Das war bei uns auch so. Also es war erst die Idee im Raum und dann war die nächste Frage natürlich, okay, wie finanzieren wir das Ganze? Dann ist es glücklicherweise dazu gekommen, dass Tims Bruder so an die Idee geglaubt hat, dass er uns quasi Geld geliehen hat, dass wir uns ein Boot kaufen können. Um die Reise zu finanzieren, hatten wir von Anfang an Social Media im Kopf. Also wir wussten, wenn wir nicht irgendwie währenddessen Geld verdienen, dann wird es nichts. Und dann haben wir aber auch einfach all unser Erspartes, was wir irgendwie hatten, haben wir einfach alles in einen Topf geworfen. Wir hatten auch alle unterschiedliche Summen Geld. Der eine hat ein bisschen mehr, der andere hat ein bisschen weniger. Wir haben aber gesagt, hey, alles in einen Topf. Und ab Start quasi ist es einfach unser gemeinsames Geld. Genau nach dem Abi haben dann auch Tom und ich haben noch Vollzeit gearbeitet für ein paar Monate. Währenddessen haben Tim und Michi das Boot vorbereitet auf Fehmarn. Und ja, so haben wir am Anfang ein bisschen die Reisekasse gefüllt, dass wir über die ersten Monate kommen.
Man muss dazu sagen, wir waren echt richtig.
Ja, klar.
Ja. Also wir haben so gut wie es geht gar kein Geld ausgegeben. So Hafenkosten waren immer eine Stange Geld. Aber wir haben dann irgendwie zu viert 400 Euro für Lebensmittel ausgegeben im Monat. Also
viel geangelt, ne?
Ja, nicht mal. Wir haben uns einfach von Reis und Nudeln ernährt. Ja.
Es war schon low, low budget auf jeden Fall.
Sag mir doch mal, also wenn ihr drüber reden wollt, was für ein Budget habt ihr dann in diesem Topf gehabt, inklusive Bootskauf und so?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Das waren 10.000 Euro oder sowas, glaube ich.
Boah. Ja, es war schon ein bisschen mehr, Aber ich hätte jetzt auch so eher so zwischen 10.000 und 15.000 oder so. Und damit wollten wir ein Jahr unterwegs sein.
Ich glaube, es waren eher 10, also es war näher an den 10 auf jeden Fall. Und das hat dann aber auch schon irgendwie geklappt, weil wir dann natürlich langsam auch Einnahmen bekommen haben durch YouTube und so. Und so konnten wir dann, das war das so ein fließender Übergang quasi von, ja, Leben von Ersparten zu langsam kommt was rein.
Aber das erste Jahr war schon echt
spannend. Ja, auf jeden Fall.
Da, wir waren mehrere Male wirklich auf Null und ein kleiner Gamble war das. Also war schon Glücksspiel.
Also ihr habt euch dann ein Boot auf Fehmarn gekauft. Erzählt mal ein bisschen über das Boot. Was war das für ein Boot? Weil das war ja auch dann am Ende nicht so eine super Entscheidung, das Boot.
Ja, leider nicht. Es war schon auch ein bisschen runtergerockt und halt so ein selbstgebautes Boot mit, ich weiß, es war schon nach irgendwelchen Plänen gebaut, aber halt schon selbst einfach zusammengeschweißt und ausgebaut. An für sich für uns als Anfängerboot, glaube ich, schon ganz cool, weil so ein bisschen unzerstörbar auch von alles so ein bisschen überdimensioniert, fetter also dicker Mast, fette Wanden. Von dem her haben wir uns da schon sicher gefühlt.
Muss man erst mal sagen, aber, was es für ein Boot war. Es war ein 14 Meter Stahl-Catch, also ein Zweimaster. Abenteuerliches Boot.
Ja, ist ja auch schon Wahnsinn. Eine Catch musst du auch mal segeln können. Ne?
Ja.
Aber der Besan, der dümpelt da hinten so.
So halt. Habt ihr den benutzt?
Wir haben ihn schon benutzt, ja.
Wir haben nie einen Mehrwert davon gespürt.
Ja, wird ja auch kaum noch gebaut deshalb. Ja. Dann erzähl mal von der Tour. Also ihr seid dann in Fehmarn irgendwann los, als ihr es so weit refitted hattet, dass ihr glaubtet, ihr seid jetzt seetüchtig.
Mhm.
Und dann, ey, das ist eine harte Tour, ne? Von Fehmarn dann wahrscheinlich durch den Nordostseekanal und dann durch einen Channel. Das ist ja auch mit den Gezeiten und so, das ist ja auch wahnsinnig schwieriges Segeln. Das ist ja total anspruchsvoll.
Das haben wir dann auch gemerkt. Auf einmal so eine Gezeitentabelle sehen, die man noch, wo man gar keine Ahnung hatte, was es überhaupt ist. Und
ja, sonst fährst du ja auch rückwärts, ne?
Genau, das ist ja uns ja passiert.
Das ist ja auch am Anfang direkt der Motor abgeschmiert und so. Also es war schon am Anfang, da gingen ja einige Sachen schief.
Ja, aber wir sind von Holland, wollten wir nach, wir wollten eigentlich nur durch die engste Stelle da vom Kanal und sind aber in Dover am Ende rausgekommen und waren so heilfroh, dass wir das Land noch erwischt haben, weil wir so abgedriftet sind. Aber ja, also es war Learning by Doing.
Ja, ja. Hattet ihr das Gefühl, also ich kenne das von meinen Touren, ich sage immer, ich brauche kein Glück, ich darf nur kein Pech haben. Hattet ihr zwischendurch mal so Dinger, wo es einfach echt knapp war?
Ja, würde ich schon sagen.
Ich glaube auch.
Wenn du so sagst quasi, kommt mir direkt so Indonesien auch in den Kopf. Da hatten wir mal so eine richtige Phase, wo irgendwie die ganze Zeit alles schief ging. Da hatten wir einmal, dass uns die Welle gebrochen ist, ganz am Ende von unserer Pazifiküberquerung. Kurz darauf sind wir auf Grund gelaufen, weil ich in der Nacht eingepennt bin, also aufs Riff aufgelaufen, auch eine Riesenpleite gewesen. Dann sind uns die Einspritzdüsen abgeschmiert.
Am Tag danach so?
Am Tag danach.
Drei Tage danach.
Ja.
War das damit verbunden?
Nee, das hatte gar nichts damit zu tun. Das war mit Wasser, wir hatten da Wasser im Tank, weil wir irgendwie schlechten Sprit oder sowas getankt hatten.
Das war,
oder was war
das? Der Rücklaufkühler von Diesel war durchkorrodiert.
Ah, ja. Und dann ist da Wasser aber irgendwie oder Kühlflüssigkeit ist reingekommen.
In den Tank und dann hat es natürlich angesaugt und irgendwann hat es gepiepst und dann war kabumm.
Aber das war so eine Streak, da hatten wir echt mal einfach, da war so Schlag auf Schlag. Die ganze Zeit irgendwie gingen da Sachen schief. Und das war auch echt anstrengend, da dann irgendwie durchzugehen und ja, sich das Schöne noch vor Augen zu halten.
Verstehe ich total. Und wie? Und dann kommt ja eigentlich die Menschlichkeit erst ins Spiel. Ja, wenn alles irgendwie schön Wetter, Champagner-Segeln ist, kein Thema. Aber wenn du dann mit vier Jungs an Bord bist und einer pennt ein, dem kann man dann ja auch Vorwürfe machen, ja, dann fliegt euch der Motor auseinander und da kann schon mal so eine Stimmung kippen, ne?
Da war die Stimmung auf jeden Fall auch angespannt.
Du hast mir da eigentlich keine Vorwürfe gemacht. Ich habe mir da am meisten Vorwürfe gemacht. Also für mich war das extrem schwierig, weil das so ein eigenes Versagen war, wo ich so extrem enttäuscht von mir selbst war. Und auf jeden Fall war es zwischen uns auch ein bisschen schwierig.
Ja, aber das war im Endeffekt okay, weil es ist nichts passiert. Es war zwar in dem richtig scheiße, aber es ist nichts passiert. Dein Boot ist nichts passiert, uns ist nichts passiert. Wir konnten die Reise weitermachen.
Ja.
Von dem her war das nicht so ultradramatisch. Wir haben uns eigentlich nie so richtig in die Wolle bekommen. Wir hatten einmal Richtung Ende einen schon deutlich ernsteren Streit, aber ansonsten haben wir uns eigentlich immer die ganze Zeit immer wieder auch zusammenraufen können und wussten immer, für was wir es machen. Und also deswegen.
Ja.
Ich meine, ihr seid ja direkt nach dem Abi los, ne? Da ist man ja eigentlich noch ein Junge.
Segeljungs.
Ja. Würdet ihr sagen, dass ihr auf der Tour erwachsen geworden seid? Weil ihr wirkt nicht mehr wie Abiturienten auf mich. Ist ja auch ein paar Jährchen her und dennoch.
Ein bisschen sicher. Also Erwachsen nicht, aber natürlich sind wir da, also man sieht es auch im Film, also wenn du am Anfang sind wir halt wirklich so Kiddies und am Ende sind wir auf jeden Fall deutlich gealtert und man merkt uns das auch an, wie wir sprechen und ja, eigentlich in allem. Ich glaube, das ist im Film auch ziemlich spannend zu sehen, weil das halt so eine lange Zeit abdeckt und man uns da wirklich so ein bisschen groß werden sieht.
Man sieht eine krasse Weiterentwicklung in allem von am Anfang.
Ja.
Wir wissen doch erst mittlerweile, was wir machen. Also am Ende wussten wir es dann.
Ja.
Ja. Ja, ihr seid gute Seemänner geworden.
Ich glaube schon.
Hoffentlich, ja.
Ja. Ja, sollte man auch sein nach einer Weltumsegelung.
Ja.
Ihr hattet mit diesem ersten Boot, dieser 14-Meter-Catch, hattet ihr dann extreme Probleme immer wieder und dann vor Panama habt ihr dann irgendwie entschieden, es kann mit diesem Boot nicht weitergehen.
Ja, die Geschichte ist kompliziert da ein bisschen.
Erzähl.
Ja, genau, wir hatten extrem viele Probleme und dann waren wir in Panama und da haben wir eigentlich schon vorgehabt, dass wir jetzt zum Panama-Kanal fahren und dann mit unserem Boot, also mit dem damaligen Boot in Pazifik stechen. Und dann haben wir aber so eine Mail bekommen von einem Zuschauer von uns und der hat uns ein Boot angeboten.
Mhm.
Und das war eigentlich erst so der Startschuss dafür, dass wir überhaupt darüber nachgedacht haben, okay, da tut sich gerade eine Option auf. Wir könnten quasi unser altes Boot jetzt verkaufen und auf dieses neue Boot umsteigen. Das haben wir dann letztendlich gemacht, nachdem wir das ein bisschen geprüft haben, ob das wirklich ein echtes Angebot ist. Und,
Und dieses Boot war dann irgendwie im Mittelmeer. Und erzähl mal, was das für ein Angebot war und warum jemand euch so ein Angebot macht. Weil bei Bootskauf bin ich immer so ein bisschen vorsichtig.
Also das war einfach eine Mail mit einem Bild. Er hat dann auch, als wir ihn persönlich getroffen haben, kurz ausformuliert, warum er das Boot nicht mehr weiter segeln kann und warum das für ihn gar nicht passt. Aber er war so, okay, ja, ich muss es jetzt nicht gewinnbringend verkaufen, sondern ich verfolge euch hier gerne und ich sehe, was ihr für Probleme habt und ich würde euch damit auch gerne helfen. Und ja, das Boot war auch da, wo wir es da übernommen haben, in keinem super guten Zustand. Heißt, da war richtig viel Arbeit zu machen, ganz viele Lackarbeiten im Innenraum waren Arbeiten zu machen. Es war auf jeden Fall nicht ready to go. Also wir haben da auch nochmal knapp 3 Monate, glaube ich, oder ein bisschen weniger reingesteckt,
viert,
Vollzeit. Also wir waren wirklich 7 Tage die Woche da am Rödeln an diesem Boot. Das war eine richtige Scheißzeit. Aber für uns hat sich das natürlich dann schon krass gelohnt, weil wir einfach dann einen viel solideren Untersatz hatten. Wir hatten einfach eine Basis, mit der wir dann besser reisen konnten. Auch wenn es am Anfang schon auch schwer war mit dem Umstieg auf dieses neue Boot, weil alles viel größer, Kräfte irgendwie gefühlt mal x, also ein Vielfaches von den Kräften, die auf der Eira gewirkt haben, das ist einfach alles größer.
Man muss auch mal sagen, also es war quasi ein 17 Meter oder 57 Fuß Aluminium-Schiff, 26 Tonnen, 20 Krass. Meter Mast und halt auch so ein Race-Shape, also so ein altes Rennboot gefühlt, aber quasi innen ausgebaut für Langfahrt. Da waren wir auf jeden Fall, ich weiß noch, wir sind das erste Mal aus dem Hafen gefahren, wir waren da so überrascht, wie viel Boot das einfach auf einmal war und wie viel Kraft. Und wir hatten irgendwie nur 10, 12 Knoten Wind oder so, aber auf einmal hat das Ding halt, das Ding hat irgendwie 8 Knoten Speed gemacht einfach. Und man hat wirklich direkt gemerkt, was da ein Druck drauf ist und es dann doch auch gleich dieser Schäkel ist uns gerissen da oder am Anfang hatten wir noch, da war die Hydraulik vom Baum war noch nicht, hat geleckt und war bei der Reparatur und dann haben wir da einfach so einen Flaschenzug mit einem 10 mm Schäkel dran gemacht und den hat es uns einfach sowas von aufgezogen bei nicht mal viel Wind und das war eigentlich so das erste Mal, wo wir gemerkt haben, holy shit, das ist hier eine ganz andere Kategorie Boot und wir müssen ja auch nochmal neue Segeln lernen quasi. Man hat
diesen fetten Schäkel komplett auseinandergezogen. Wow. Das muss auch erstmal schaffen.
Ja. Ja. Und dann haben euch die beiden Jungs, die ursprünglich dabei waren, dann verlassen. Ne? Haben gesagt, nee, für die war das zu viel. Nochmal über den Teich, eigentlich nochmal von vorne anfangen.
Ja. Muss man natürlich sagen, wir waren an dem Zeitpunkt schon echt lang unterwegs. Wir waren schon über ein Jahr unterwegs, haben schon echt krass viel erlebt auch. Zu dem Zeitpunkt waren wir schon so ein bisschen allein gelassen und so ein bisschen, ich möchte nicht hintergangen gefühlt sagen, sondern es war so ein bisschen auch, ja, wir waren einfach zu zweit, das ist ganz viel schwerer.
Ich meine, erst ist Michi ausgestiegen und der hat ja auch immer schon so gesagt, dass es für ihn vielleicht nicht diese ganzen 3 Jahre sind, die wir damals angeplant hatten, sondern vielleicht auch nur 1 Jahr. Drum kam das nicht so überraschend, als dann wenige Wochen darauf dann Tom auch ausgestiegen ist, weil für ihn das in dieser Dreierdynamik auch nicht mehr so gut geklappt hat und der auch tatsächlich dann irgendwie Angst vorm Segeln entwickelt hat oder sehr viel Respekt hatte vor dem Boot. Wir hatten da auch echt dann anstrengende Etappen durchs Mittelmeer noch.
Wir hatten noch keinen Autopilot, heißt, wir haben alles per Hand gesteuert. Wir haben die ersten 1700 Seemeilen, glaube ich, per Hand gesteuert. Das war eine echte Mammutaufgabe. Und das haben wir dann auch zu dritt gemacht. Und da war, also, das war für Tom auch dann vielleicht zu viel.
Wir haben uns da nie zerstritten. Also wir haben das dann immer auch akzeptiert, natürlich den ihre Entscheidung. Aber trotzdem war es für uns natürlich erstmal so, okay, fuck, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Jetzt müssen wir uns erstmal einerseits versichern, dass wir das wirklich beide machen wollen und dass wir uns halt gegenseitig quasi vertrauen können, dass keiner mehr aussteigt, weil ja, bei zwei Leuten sollte keiner mehr aussteigen. Und ja, uns auch überlegen, ob wir das noch weitermachen wollen, überhaupt zu zweit. Also wir haben da schon auch mal den Gedanken gehabt, hey, sollen wir auch einfach auch abbrechen quasi, aber waren uns dann doch schnell einig, dass wir da überhaupt keinen Grund für sie haben eigentlich und das unbedingt weitermachen wollen. Ja,
eigentlich war uns klar, dass wir das bis zum Ende durchziehen wollen.
Ja. Mhm. Und dann habt ihr Hand gegen Koje gemacht, Leute an Bord geholt. Insgesamt irgendwie 30 Menschen, habt ihr eben erzählt im Vorgespräch.
Ja, wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. So. Ja. Wir hatten eine Erfahrung, die war ein bisschen schlecht, würde ich sagen, aber ansonsten war es eigentlich hauptsächlich gut.
Ich meine, wir haben auch nicht Hand gegen Koje gemacht, sondern wir haben das so über Instagram gemacht. Also wir haben auch auf unseren eigenen Socials quasi so Aufrufe gemacht. Mhm. Darauf haben sich dann Leute bei uns gemeldet und dann haben wir mal mit ein paar telefoniert und bei dem, wo wir das beste Gefühl hatten, haben wir dann auch relativ schnell zugesagt und das war eigentlich fast immer echt eine gute Zeit so.
Ja, ich kann mir vorstellen, ihr habt ja auch eine riesen Fanbase aufgebaut in der Zeit, ne? Also ich hätte mir fast gedacht, dass Leute euch dann überfallen quasi. Also dass die wissen, oh, die Jungs sind jetzt gerade da und da, da reisen wir alle hin. Aber nee, so nee, ist es dann doch nicht.
Zum Glück nicht. So, ich glaube, so live haben wir unsere Standorte auch nie geteilt, dass das so möglich gewesen wäre. Also ja, zufällig wurden wir schon immer mal wieder erkannt. Also so ist es nicht. Ich meine, die Segel-Community ist auch relativ klein. Und ich erinnere mich auch in Bali oder sowas, hat mir mal wer im Surf-Line-Up zugerufen. Hey, Vince. Und das war solche Situationen. Es war auch irgendwie lustig. So irgendwo in Indonesien auf einmal erkennt einen wer.
Ja, das ist witzig. Ja. Und also ihr seid dann halt nochmal über den Atlantik, wart wieder in Panama und hat in der Zwischenzeit euer Boot verkauft gehabt. Auch nicht zu einem dollen Preis dann, ne? Nehme ich an.
Nee, das war auch ein richtig schlechter Preis tatsächlich.
Ja, aber wir hatten Panama. Wir hatten das neue Boot auch für sehr günstig gekauft. Also es hat sich trotzdem gelohnt.
Ja, also ich kenne es von mir. Eigentlich geht so eine Reise erst im Pazifik los. Dann wird sie exotisch und krass. War das bei euch auch so?
In der Karibik haben alle gesagt, so wartet mal, bis ihr im Pazifik seid. Und wir so, ja, mal schauen. Und so waren wir da. Und das ist auf jeden Fall noch mal, also der Schritt weiter lohnt sich. Das ist auf jeden Fall, weil wo warst du denn schon unterwegs, wenn du es so sagst?
Ja, ich bin nach Tahiti gesegelt, in eurem Alter, von Frankreich.
Ach, geil, ja. Und das war noch eine andere Zeit. Wir haben ja jetzt halt moderne Plotter und keine Ahnung was. Das war ja vor 20 Jahren noch ganz anders. Ja.
Wir hatten 6 Sachen mit, ne? Und natürlich hatten wir auch GPS an Bord, aber zum Beispiel, wir hatten keine EPIRB, wir hatten kein AIS, diese ganzen Sachen gab es nicht, ne?
Ja. Das macht das Leben deutlich leichter. Das hat uns auch die Sicherheit gegeben, das auch mit null Ahnung machen können überhaupt. Weil du hast einen Plotter vor dir.
Ja, genau.
Jeder kennt mittlerweile Google Maps, deswegen ist das keine neue. Das schaut man einfach drauf und checkt das. Also, aber das war früher sicherlich auch eine andere Hausnummer.
Ja. Aber du hast auf jeden Fall recht mit dem, um das nochmal aufzugreifen, dass Pazifik schon irgendwie ein Riesenschritt war. Und auch, ich erinnere mich, wir sind doch im Panama-Kanal gefahren und wir waren auf der anderen Seite vom Panama-Kanal. Es waren, sind 12 Stunden vergangen, seit wir quasi aufgebrochen sind und wir haben uns so viel weiter weg gefühlt von zu Hause. Einfach nur, weil wir auf dieser Seite waren auf einmal.
Voll,
das war so krass irgendwie, das war so ein Riesenschritt auf einmal, weil man natürlich da jetzt auch nicht einfach wieder zurückfährt so. Sondern wir wussten, das war noch ein Mega-Commitment, jetzt sind wir auf der Seite und jetzt geht es eigentlich nur noch in die Richtung.
Ja, ich hatte auch so das Gefühl, als ich durch die Punta de las Americas drunter durch bin in Panama, ne? Ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Also so hat mich das sogar geflasht damals.
Ja, crazy. Aber ein toller Schritt, also.
Ja, voll. Und dann seid ihr durch den Pazifik. Ich meine, das ist ja irgendwie, der bedeckt ja, ich glaube, fast ein Drittel unseres Planeten. Was hat das mit euch gemacht, dieses Jahr dann teilweise ja wochenlang auf See zu sein?
Also wenn man jetzt sich einen Globus anschaut und an den Pazifik anschaut, dann sieht man kein Land. So. Es ist einfach eine Riesenwassermenge. Das Schöne am Segelboot ist ja, oder am Reisen beim Segelboot ist, dass man das so nachvollziehen kann, die Geschwindigkeit. Man kriegt so ein bisschen ein Gefühl dafür, für die Distanz, die man da zurücklegt. Und das merkt man am Pazifik auf jeden Fall am krassesten. Unsere längste Etappe waren 40 Tage auf dem Pazifik. Wir sind da auch schnell gesegelt. Das ist einfach so eine irre Distanz. Und dann kriegt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, auch für diese Weite und diese Größe da.
Ich fand auch, dass man sich so in Französisch-Polynesien, da, das ist einfach so eine andere Welt. Das spürt man irgendwie schon. Man ist da irgendwo ganz weit draußen und selbst auf Tahiti, wo so ein bisschen dann eine kleine Stadt und sowas ja ist. Aber selbst da denkt man so, wow, das ist echt ein Mikrokosmos. Ich hatte auch an Silvester, wir haben da Silvester verbracht, auch auf Tahiti. Da dachte ich mir auch so, boah, das ist so lustig irgendwie, dass wir hier auf dieser kleinen Insel sind und um uns ist gar nichts und der Rest der Welt feiert ja irgendwie auch Silvester, aber man ist da so völlig, ja, man ist so weg und das merkt man da einfach.
Hat uns auch sicherlich fürs Leben geprägt, die ganze Reise.
Wir wurden auch zu Wassermenschen halt überhaupt erst. Also wie wir am Anfang gesagt haben, wir kommen aus Bayern. Wir haben mit dem Meer und mit dem Segeln und allgemein einfach mit dem Wasser gar nichts zu tun gehabt. Das hat uns halt sehr verändert irgendwie. Und das ist auch immer noch so in einem drin. Und ich vermisse auch heute noch das Meer, obwohl ich jetzt wieder in die Berge gezogen bin und es auch sehr gerne mag. Aber das hat sich auf jeden Fall sehr so den Charakter geformt, einfach so viel Zeit auf dem Meer zu verbringen und irgendwie jeder Aspekt des Lebens ist irgendwie davon bestimmt oder auf jeden Fall irgendwie damit verwoben. So.
Habt ihr geangelt?
Am Anfang sehr unerfolgreich und dann ziemlich erfolgreich, würde ich sagen.
Also wahrscheinlich auch Goldmakrelen, ne? Also Mahi-Mahi und Thunfische
und Sailfish. Ja.
Ich finde, dass man dann eben auch mehr noch zu einem Wassermenschen wird, weil man sich eben auch vom Wasser oder vom Meer ernährt. Und das ist nochmal eine neue Dimension.
Ja.
Das ist was sehr Besonderes, sich so auch vom Meer ernähren zu können da und
Für mich war es aber hauptsächlich eigentlich das Tauchen und das Freitauchen am meisten, was so diese Beziehung zum Meer so krass intensiviert hat.
Es ändert alles, es macht einen viel demütiger und du lernst da draußen eben auch, dass du echt, ja, wir sind Sandkörner, ne?
Ja. Kann beängstigend sein im einen Moment und am nächsten Tag irgendwie die größte Freiheit sein. Das habe ich auf diesen langen Etappen oft gemerkt. Und dass mich das manchmal sehr beklemmt hat irgendwie, eigentlich sehr selten. Dann aber meistens eigentlich fand ich das total schön, so da draußen zu sein und so weit zu sehen. Und trotzdem hat es manchmal so eine kleine Beklemmung ausgelöst, dann, wenn man einen schlechten Tag hat und halt so merkt, wow, ich bin auf diesem kleinen Boot und ich komme hier auch nicht runter in den nächsten 3 Wochen.
Oder vier oder fünf,
wer weiß, ja. Aber ja, meistens eigentlich ein schönes Gefühl.
Wie ist denn eure Tour dann geendet? Nach wie viel Zeit und wie viel Meilen und wo?
Nach 4 Jahren und 11 Monaten sind wir dann wieder in der Nähe von Marseille in Port Saint-Louis angekommen. Also wir sind in Port Saint-Louis gestartet und da auch wieder angekommen und haben quasi am letzten Tag unsere Routen gekreuzt und sind dann da in den Hafen rein, ja.
Ja,
unspektakulär.
Waren dann Leute da, die euch empfangen haben? Familie, Freunde oder?
Ich glaube, es waren 4 Fans waren da. Auch dann noch mit so einer Leuchtfackel da und haben uns begrüßt. Das war stark, das war echt
und
cool.
Und so Boris Herrmann-mäßig.
Ja, hat uns wirklich gefreut.
Das haben wir uns die ganze Zeit schon so zurechtgelegt, dass wir am Ende diese Fackeln zünden wollen. Wir haben nie eine gebraucht während der Tour und am Ende werden wir noch eine zünden. Ja. Ja.
Und dann? Ich meine, und dann ist ein Abenteuer vorbei, es beginnt irgendwie ein anderer Lebensabschnitt. Und ich weiß von mir, es gibt danach ein Loch.
Ja, hattest du ein Loch, Vince? Ich hatte da nicht so ein Loch. Ich habe mich eher sehr darauf gefreut.
Okay. Ich hatte auch kein Loch, aber ich hatte schon diesen Moment, wo mir die Decke auf den Kopf gefallen ist.
Stimmt, meinst du, ja.
Ich war da daheim und es war irgendwie ein Dienstagvormittag und ich habe einfach so gemerkt, ey, ich habe absolut gerade so keine Aufgabe quasi. Und alle um mich rum sind irgendwie in der Arbeit oder in der Uni oder ja, jeder hat irgendwie so seine Rolle in dieser Gesellschaft gerade und die habe ich halt gerade nicht. Und ich wusste aber schon, dass ich studieren will und nach Innsbruck ziehen will und dann habe ich mir aber trotzdem irgendwie einen Stress gemacht. Nach 2, 3 Wochen daheim hatte ich in diesem Moment und habe mich dann sofort irgendwie in der Uni eingeschrieben und dadurch wurde es dann auch besser und ich hatte auch den Plan, dass ich ein Buch schreiben will und drum die nächsten Schritte waren schon so ein bisschen da und drum war auch eine Aufgabe da. Von dem her würde ich nicht sagen Loch, aber natürlich so ein kleiner, ja, so eine kleine Realitätsklatsche. Aber irgendwie auch nicht. Also wir haben uns ja auch wahnsinnig gefreut anzukommen. Und
nach der langen Zeit auf dem Boot war es für mich schon, ich habe mich so gefreut, mich wieder so zu sozialisieren, irgendwie einen Freundeskreis zu haben. Das ging schon sehr ab auch auf der Reise, weil wir einfach immer weiter gesegelt sind und immer neue Leute kennengelernt. Man muss immer wieder Tschüss sagen und das ist auf die Dauer schon anstrengend.
Ja,
auf jeden Fall. Und jetzt mit ein paar Jahren Abstand, würdet ihr sagen, dass euch die Reise eigentlich für das normale Arbeitsleben versaut hat? Oder würdet ihr sagen, nee, das war total gut, um zu wissen, was ihr wollt?
Ich schließe es nicht aus, nochmal einfach einen ganz normalen Job zu arbeiten. Hat mir jetzt auch zum Beispiel beim Film Spaß gemacht, einfach so einen ganz geregelten Alltag zu haben, jeden Tag ins Schnittstudio zu fahren, zu schneiden. meine Aufgabe zu erfüllen und den Rest vom Tag auch frei zu haben, sozusagen. Aber ja, mal schauen, was das Leben so übrig hält.
Ich würde nicht sagen, dass es mich versaut hat für ein Arbeitsleben so normal. Ich glaube, ich hatte davor auch nie den Traum, jetzt irgendwie 9-to-5 in einem Büro zu arbeiten, mein
das
restliches
Leben. Das muss man dazu sagen, ja.
Das war mir davor schon irgendwie klar, dass es das nicht wird. Aber zum Beispiel, was mir total wichtig war, ja, ich arbeite gerade in der Gastro einfach so 2 Tage in der Woche und neben Studium her. Und mir war das voll wichtig, das auch mal zu erleben. Und ich hatte da voll Lust drauf, einfach jetzt mal so ein bisschen so einen Kopf aus Job zu haben, Nebenjob einfach, wo man irgendwie socialized. Und das ist auch voll die Gaudi so. Ich habe lustige Kollegen und wir schmeißen da irgendwie so einen Kaffee. Macht voll Bock, aber natürlich jetzt nicht für Dauer. Und also ich habe mich auf jeden Fall auch sehr gefreut auf Studieren, weil ich das irgendwie davor schon vorhatte und irgendwie Lust hatte, wieder was zu lernen. Und merke auch jetzt, dass es eigentlich, was mir viele immer gesagt haben, irgendwie so, boah, kannst du dann noch überhaupt lernen, wenn du 5 Jahre so raus warst aus diesem ganzen Schul- und Studiumssystem und so, ist überhaupt nicht so. Also man kommt da ganz schnell wieder rein.
Man verblödet ja nicht. Ne? Eigentlich ganz im Gegenteil.
Nein, absolut nicht.
Ich habe das Gefühl,
im Gegenteil,
ich bin auf Reisen schlauer, als ich hier bin.
Ja, voll. Wir haben so viel irgendwie in der Praxis gelernt, wo ich jetzt irgendwie auch, ich studiere Geografie, so viele Sachen, die ich jetzt irgendwie halt mit auch theoretischem Wissen oder genauerem Wissen unterfüttern kann, so. Von dem her war auch diese Reise eine Riesenschule.
Mhm. Vincent, erzähl mir mal von dem Buch. Also, wie hast du das geschrieben und wie bist du das angegangen und vor allem, wie erfolgreich war das dann?
Ja, ich bin das so angegangen, ich habe erstmal einen Verlag gesucht. Ja, ich habe noch nie was Längeres, Größeres geschrieben. Darum wollte ich da irgendwie dann doch ein bisschen Hilfe an die Hand. Letztendlich habe ich es aber eigentlich komplett selber geschrieben. Ich hatte eine Lektorin, die mir da schon geholfen hat, aber die hat nie irgendwas an meinem Stil verändert. Und es war dann am Ende auch nicht nötig, dass sie da irgendwie viel eingreift. Das war dann viel Kleinarbeit und der Feinschliff, wo sie geholfen hat. Oder wenn ich mal irgendwo gehangen bin, irgendwie eine Anregung geliefert. Aber ja, ich habe eigentlich ziemlich wild drauf losgeschrieben. Ich habe am Anfang mir schon so eine kleine Gliederung gemacht, wo ich einfach Anekdoten, Geschichten kurz aufgeschrieben habe, die ich auf jeden Fall erzählen will. Am Ende sind aber auch ein paar von denen rausgefallen und ganz andere sind reingekommen. Dann habe ich eigentlich wirklich einfach angefangen und ich habe gemerkt, ich muss mir so eine Routine machen. Ich muss quasi mich einfach jeden Morgen, bei mir waren es immer so die frühen Stunden direkt nach dem Aufstehen, einfach da ein paar Stunden hinsetzen und am besten auch, ja, eigentlich nicht aufhören, quasi nicht wieder 2 Tage nicht schreiben, weil da muss man wieder reinkommen. Und dann hat sich eigentlich immer mehr so ein Flow entwickelt. Und ja, ich habe ein ganzes Jahr dran geschrieben und dann noch so ein paar Monate diese ganze Gestaltung und so weiter gemacht. Und ich bin sehr, sehr stolz, was daraus geworden ist. Also ich finde selber, es ist ein gutes Buch geworden. Und auch vom Feedback her, was ich so gehört habe, finden Leute, dass es ein tolles Buch ist. Und ich kriege immer noch Mails von irgendwelchen Leuten, die es gelesen haben. Und es ist total schön, auch wenn es Freunde lesen oder Tim. Ja, das war eigentlich eines der größten Komplimente, als Tim mir gesagt hat, er sieht sich in dem Buch wieder.
Genau.
Und er kann Situationen oder er fühlt die Situation nach, weil er dies liest in meinem Buch, weil ich mir denke, so, er war dabei.
Ist auch die größte Angst.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, ja, das war mir auch total wichtig, dass Tim das Buch gut findet und sich darin irgendwie sieht. So.
Ich fand das Buch richtig nice. Hat mir richtig Spaß gemacht zu lesen.
Ja, schön. Und wie ist es umgekehrt mit dem Film?
Ja.
Weil den hat Tim ja gemacht. Erkennst du dich in dem Film wieder, Vince?
Absolut. Für mich war es auch, wir haben den Film einmal zu viert, da hat Tim uns das erste Mal den Film gezeigt. Da hatte ich noch so ein bisschen so einen analytischen Blick eher, weil da ging es auch noch, ob wir irgendwas ändern oder ja, irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Darum hatte ich da noch so einen analytischen Blick. Und dann habe ich ihn mir aber jetzt vor ein paar Wochen nochmal angeschaut, einfach alleine in Ruhe zu Hause. Und da muss ich sagen, da war ich auch wirklich so, da habe ich die halbe Nacht danach nicht geschlafen, weil es mich so emotional auch irgendwie getoucht hat, weil es einfach krass ist, halt dann 5 Jahre irgendwie geballt seines Lebens auf einmal in so 2 Stunden Film zu sehen. Und von dem her auf jeden Fall auch ein Riesenkompliment an Tim und Tobias. Haben sie richtig toll gemacht und ich sehe mich auf jeden Fall darin wieder.
Ja. Wie lange habt ihr einen Film geschnitten? Weil ich weiß, wie schrecklich anstrengend Filmschnitt ist.
Ja, also letztendlich waren wir ein halbes Jahr im Schnittstudio. Mhm. Also schon relativ lang. Aber drumherum ist auch noch super viel passiert. So Daten sortieren, Organisation, dass das alles mal überhaupt läuft. Und dann es läuft das ja auch noch zwischen den Gewerken hin und her. Die 2 Musiker, die wir da haben. Tonstudio, Bildnachbearbeitung und also es muss alles dann auch da zwischen laufen und alles. Also nee, war ein richtig cooles Projekt. Hat mir auch voll Spaß gemacht umzusetzen. Ultra viel dabei gelernt, auch einfach auf so, ich würde schon sagen, Business-Ebene, dass es halt alles zustande kommt. So. Ja. Und ich bin auch stolz drauf, was aus dem Projekt geworden ist und was da jetzt für ein cooler Film da ist. Und ich glaube, von dem Mehrwert für uns und für diesen, ich sehe es halt jetzt schon als ein persönlicher Erfolg, so, dass jetzt diesen Film zu haben, ist der Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall.
Mal schauen, was die Leute dazu sagen, wenn sie den im Kino sehen. Ich bin echt mittlerweile sehr gespannt.
Ja, man hat auch Angst vor.
Ja, ich habe gar nicht so Angst, dass da jetzt irgendwer mal eine Kritik äußert oder so. Das ist schon okay, muss mich jedem gefallen.
Ich meine, was ja natürlich jetzt also die Spannung steigt, ob das jetzt auch ein Erfolg wird. Das ist also halt in Zahlen auch, oder? Da steckt jetzt wahnsinnig viel Arbeit und irgendwie.
Hast du auch nicht in der Hand.
Ja. Aber genau, das hat man nicht in der Hand. Aber wir wünschen uns natürlich jetzt auch, dass das irgendwie ein Erfolg wird und dass da Leute reingehen und sich das anschauen. Und dass das jetzt nicht irgendwo total untergeht. Aber am Endeffekt ist das auch relativ unwichtig. Da muss man sich auch ein bisschen von frei machen, von diesen Zahlen, Erfolg. So.
Also deswegen sage ich, es ist schon der persönliche Erfolg. Ja. Das hat es schon geschafft.
Mhm. Ja. Ey, Jungs, danke. Das war ein tolles Gespräch. Ich bin so gespannt auf den Film.
Kommst du zu einer Vorstellung?
Ja, also wenn ihr in Norddeutschland seid, auf jeden Fall.
Schau mal auf der Webseite segeljungs.de. Da sind alle Termine.
Findet sich was.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Danke echt für dieses Gespräch, für euer Abenteuer, für euren Mut.
Danke
für
dir.
Für das Buch, für den Film. Schön auch, dass ihr stolz sein könnt, weil das ist auch ein Gefühl, was einem nicht leicht fällt, selber.
Ja.
Und ich bin gespannt, was von euch noch kommt und wann ihr wieder vielleicht in See stecht oder was ihr noch
mal
macht.
Mal schauen.
Weil ich glaube, das Abenteuer lässt euch nicht los. Vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren wollt, klickt auf Meilen und Zeilen. Echte Abenteuer direkt ins Ohr.